Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der berühmten Julia Normando. Es geht also rasant weiter. Wir haben das letzte Mal da gestoppt, liebe Julia, wo du sagtest, das ist der Anfang vom Ende. Darum geht es ja in Wahrheit und da wollen wir jetzt unbedingt weiterhören. Insofern herzlich willkommen hier bei dir in deinem Podcast. Hallo Julia.
Hallo Hauke. Jetzt geht's weiter. Hallo liebe Zuhörer. Ich hatte aufgehört mit dem Erzählen, dass jetzt mein nicht mehr so geliebter Mann, Robbie, plötzlich anfing, mit Kokain zu dealen. Und seine Kollegen auch. Also wir waren ziemlich lange ganz brav mit nur Gras, aber dann fingen seine Kollegen an, Kokain mitzubringen. Und als er wohl sah, wie schnell die da noch reicher werden, hat er das wohl auch gemacht. Ich weiß es nicht. Ich wollte darum eigentlich nie wissen. Aber das letzte Mal hatte ja der Nolan das MDMA mitgebracht. Das haben wir weiterhin zusätzlich zu dem Gras gedealt. Und auch hier möchte ich einfach nochmal betonen, ganz wichtig, noch einmal auf die Zeit hinweisen, 1969, 1970. Es war ja alles wirklich, wirklich total anders und much more romantic, als es heute ist. Besonders mit den, ich nenne es harmlosen Drogen, obwohl sie nicht harmlos sind, aber mit Marihuana und LSD, ja, sage ich jetzt auch mal, die Mind-Expanding-Drugs, die halte ich nicht für so harmvoll wie Kokain, Heroin und diese anderen Drogen. Aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls fing Robbie jetzt an, auch damit zu dealen. Und plötzlich änderte sich auch unsere Kundschaft, unser Umfeld. Nachts wurde an unser Schlafzimmerfenster geklopft, weil die Süchtigen Nachschub brauchten. Sowas kannte ich alles nicht. Und das hat mir auch wahnsinnig Angst gemacht. Und dann hinzu kam Angst vor der Polizei. Und irgendwann bin ich mit Robbie mal nach Waikiki gefahren, denn jetzt haben sie nicht mehr den Nachschub aus Kalifornien geholt, sondern in Waikiki. Und da ließ er mich dann mal im Auto warten von so einem High-Rise und dann kam er mit zwei Typen wieder, wie man sich das heute eher vorstellt. Und ich sah auch, dass die Pistolen trugen und da war es ja bei mir vorbei. Und dann sage ich, weißt du, das mache ich nicht mit, nicht mit Kind. Das kann ich nicht ertragen. Und but did I have a choice? Not really, weil ich hatte ja wirklich kein Bankkonto oder irgendwie sowas. Also blieb das noch eine kurze Weile so. Und dann wurden wir natürlich auch nicht abhängig davon, aber wir haben es viel zu häufig genommen und es kam zu Streitereien. Es waren unglaubliche Sachen. So zum Beispiel hat er es dann immer von mir versteckt. Dies ist jetzt lustig. Hat er es immer von mir versteckt, die Ladung. Aber ich habe es fast immer gefunden. Das ist so. Und dann, irgendwann habe ich es nicht mehr gefunden und dann sage ich, weißt du was, Rob, jetzt musst du mir einfach mal sagen, wo es ist, weil ich platze vor Neugier. Und dann hat er auch damit erstmal aufgehört. Und dann sagt er, ja, weißt du, wo es die ganze Zeit versteckt war? In deinem Kopfkissen.
Not really.
In meinem Kopfkissen, ja, okay. So, und dann...
Wobei, ich möchte einmal einhaken. Du sagst, dieses Kokain ist ganz anders als die Mind-Expanding-Drugs. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Diese Sendung ist dazu da, zu unterhalten und nicht zu beraten. Wenn du ein Thema hast, dann bitte such dir professionellen Rat. Aber trotzdem zu meiner Frage. Du sagst, Kokain ist ganz anders und die Süchtigen brauchten Nachschub. Das heißt, du würdest sagen, hier ist das Suchtpotenzial doch deutlich höher oder ist man irgendwie anders drauf? Also auf Kokain bin ich total blank, was die Erfahrung angeht. Was ist der Unterschied?
Wie schön für dich. Versuche es auch nie. Es ist einfach furchtbar. Also was mit Kokain macht dich sehr wach. Also ich sage jetzt mal, wenn du sturzbetrunken bist und du nimmst ein, zwei Lines, bist du plötzlich wieder nüchtern. Es macht einen völlig klaren Kopf. Hält dich wach. Deshalb nehmen das ja heutzutage auch so viele, sogar Politiker, ganz viele Leute ganz oben, weil die so viel zu tun haben und mal eben eine Line ziehen kann man überall. Es gibt ja sogar kleine Dosen, die man schnell unter die Nase hält und keiner kriegt das mit, aber du bist wach und da, man sieht es dir nicht an, es sei denn, du hast Overdose, zu viel genommen, dann macht der Mund so komische Bewegungen und man hat auch mal einen trockenen Mund und Riesenpupillen. Aber wenn du es gut dosierst, fällt das keinem Menschen auf. Und das hält, der Rausch, sag ich mal, der aber, ich kann dann nur von meinen Erfahrungen reden, der sich nicht mal wie ein Rausch anfühlt, weil man ja ganz einfach nur ganz klar ist. Und man kann viel mehr erledigen, als was man normalerweise erledigen kann. Aber man kommt auch schon so nach einer halben Stunde runter und müsste die nächste Line nehmen, um genau das Gefühl wieder zu haben. Und das Herz rast etwas schneller, je nach der Qualität des Kokains, ja. Und damals war das noch tierisch teuer. Also da kostete ein Gramm $200 1970. Und jetzt ist es ja schon wieder ganz anders. Jedenfalls, ja, das ist das High des Kokains. Und da das aber trotzdem, jeder ist ja gerne einfach da und erledigt Sachen schneller. Und wenn wir so normal sagen, oh, dazu habe ich jetzt aber keine Lust mehr, schwupp, eine Line und es ist wunderbar. Oder viel Autofahren, du bist wach und du kannst auch, es geht. Aber so. Und dann, es ist, ja, kann hochgradig süchtig machen. Ich bin ja auch ganz schnell süchtig geworden, weil ich es dann immer überall gesucht habe. Und ich und die meisten auch, haben nicht der körperliche Entzug mit Herzrasen und so weiter. Das ist relativ rasch vorbei, aber man ist eben auch mental sehr schnell davon abhängig. Und du willst es wirklich haben und die richtig Süchtigen, die werden zum Tier. Das bin ich nie, weil Kokain nie meine Lieblingsdroge war, denn ich bin ja von Haus aus schon hektisch genug und brauchte das nicht. Das war einfach, weil es da war. Und
dann aber mit krassem Hangover, das heißt so der Entzug ist dann, du sagst, sie werden zum Tier, das, also wie ist das?
Du willst einfach mehr, es ist Herzrasen und es ist ganz komisch, das zu beschreiben, weil ich bei mir ist es zum Glück schon so viele Jahre her, es ist dieses Herzrasen und du willst ganz schnell das Gefühl wieder haben. Aber es ist eben nicht wie bei Heroin, wo du dich vollkommen körperlich furchtbar fühlst. Das hat Kokain nicht. Deshalb ist es eher mental. Ich möchte wieder dahin. Ich möchte wieder diese Klarheit. Aber dein Körper sagt dir ziemlich krass, dass du das haben willst. Ohne dass ich Schmerzen hatte. Aber es war einfach dieses, ich will das haben. Und es ist auch eine Droge, die nicht nett macht. Ich war immer ein netter Mensch, aber da betrügst du auch deinen schlimmsten Feind, sage ich mal. Habe ich auch nie gemacht, weil es vorher versteckt wurde und mir weggenommen wurde. Aber es ist eine schlimme Droge, eine ganz schlimme.
Also so eine Gier, oder wie kann man sich das vorstellen?
Eine richtige Gier danach. Du möchtest es einfach wieder haben. Und der erste Kick, nachdem du die eingezogen hast, durch die Nase gezogen hast, ist so ein Flash, ein schöner Flash. Ein wacher, schöner Flash, aber hält nur ganz kurz an. Ich hatte eine Freundin derzeit oder einige wunderschöne, tolle Frauen, die haben dann das irgendwann mal in ihre Hände gespritzt. Die sind auch ganz schnell gestorben. So viel dazu. Weil die das immer noch schneller haben wollten. Und das ist also Kokain. Und deshalb auch, weil mehr Geld, deshalb Kriminalität. Ja, wovor? Okay. Bei Gras habe ich nie drüber nachgedacht. Ich hatte auch nicht mal Angst vor Polizei, weil es war ja nur Gras und es wuchs überall und ja. Aber Kokain, andere Sache. Und wie gesagt, der Streit wurde immer mehr mit meinem Mann und meine Angst vor der Polizei oder dass Kriminelle aus Waikiki zu uns kommen, dass irgendwas ist. Ja. Mhm. Und dann wollte Ron dann eine Waffe mir geben, dass wir eine Waffe im Haus hatten und ich sage, never, never, ever. Und dann ist er nach Kalifornien geflogen, um was zu, um andere Drogen zu besorgen oder was weiß ich. Jedenfalls habe ich meine Koffer gepackt und bin mit Woruschka in ein großes Haus in Wailua, so zwei Dörfer weitergezogen. Und das war wie eine WG. Und von ihm weg. Und habe ihm am Telefon erzählt, wir sind weg und kommen nicht wieder. Ich ertrage das alles nicht mehr. Deine Eifersucht, die völlig unnötig ist. Und dass du jetzt mit harten Drogen dealst, das war so nicht abgemacht. Und ich erwarte, dass du mich und Woruschka finanziell unterstützt. Sagt er, you can wait until you die. I'm not gonna support you because you, du hast mir jetzt das Kind weggenommen und du bist gegangen. Ihr kriegt keinen Pfennig von mir. Und dann, ja. Und dann war ich in der WG und die haben mir dann den Tipp gegeben, dass man da Welfare beziehen kann, wenn der Mann dir kein Geld gibt, so ähnlich wie bei uns Sozialamt, sage ich mal. Und die geben dir Lebensmittelmarken, also so, dass ich mit Woruschka überleben kann. Ich konnte die Miete da in der Villa bezahlen und wir hatten Lebensmittelmarken. Es war nicht schlecht. Und dann war da bis auf die Tatsache, wir teilten also diese große Villa in Wailua neben einer Sugarcane Farm. Und da wohnte ein LKW-Fahrer, der ziemlich viel trank, aber sehr nett war. Dann eine ganz, ganz süße Hawaiianerin, India, die ein einfach kleiner Hippie. Und leider ein Seconal-Dealer. Das ist einer. Seconal waren damals ganz berühmte Schlaftabletten. Wenn du die, hört sich auch doof an, aber wenn du da eine genommen hast, das war wie Achterbahnfahren. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber war auch hochgradig süchtig. Und ich muss sagen, es war eine lange, na sagen wir mal ein halbes Jahr habe ich da gewohnt in diesem Haus. Und da hat der Typ, der damit gedealt hat, dann auch angefangen, mir das zu spritzen. Und das war wirklich, das war heftig. Und da hatte ich auch wieder das große Glück, dass direkt gegenüber eine ganz tolle Hawaiianerin mit vier Kindern wohnte, auch in Woruschkas Alter, die war alleinerziehend und lieb. Und wenn sie merkte, das uferte da ein bisschen aus, dann hat sie Woruschka auch tatsächlich geholt. Also da war das einzige Mal mit all meinem Drug Intake, wo ich wirklich nicht verantwortungsbewusst gehandelt habe. Denn wenn ich wusste, ich nehme Mind-Expanding Drugs, wo ich nicht bei mir bin, dann habe ich sie ja in gute Hände gegeben. Aber dies war mir entglitten. Und dann bin ich häufiger zu anderen Freunden gegangen und wollte davon runterkommen. Aber die sind so krass auch, so wirklich krass. Das High ist ja sehr schädlich, sehr, sehr schädlich. Ich trage die Narben heute noch davon an meinen Armen. Weil das wurden Exzesse, die sind nicht weggegangen. Nee, nicht Exzesse, es heißt anders, Exzeme oder so.
Exzeme, genau, also Entzündung.
Ja, der Exzess wurde zur Entzündung und so kann man sich das vorstellen. So, und jetzt kommt's. Wir geben eine riesengroße Party in diesem Haus.
In der WG.
In der WG, ja. Haben hinten einen wundervollen Garten mit den ganzen Avocado- und Papaya-Bäumen. Und irgendjemand kaufte dann das Schweinchen, darum habe ich mich nicht gekümmert, da war ich noch vegetarisch. Aber eben jeder hat Freunde eingeladen. Und Woruschka gab ich wieder zur Hawaiianerin, weil ich wusste, Party. Und dann, dies erzähle ich etwas genauer, weil ja dann ein Mann reinkam, der unser Leben wirklich drastisch verändern sollte. Und da kam das eigentlich das Böse durch die Tür. Nur das Böse sah man nicht, natürlich. Und das war ein...
Es war eigentlich schon da, wenn ich da mal zwischengrätschen darf, ne? Mit dieser Art von Drogenveränderung und der Trennung und der Eifersucht. Eigentlich war das Umfeld schon nicht mehr so freundlich, wenn man das so von außen hört, oder?
Ja, das ist schon richtig. Ich habe es nur nicht bemerkt, natürlich. Ich habe es nicht bemerkt. Und dazu gehört ja leider immer, muss ich jetzt sagen, wenn man es einem nicht ansieht. Ich war, das hört sich jetzt vermessen an, aber ich war immer noch eine schöne, attraktive Frau. auch mit einem geilen Körper, mit tollen Haaren, mit einer schönen Ausstrahlung, trotz dieser Drogen, man will es nicht wahrhaben, aber es war so. Und so kam ich bei meinem Umfeld an. Ich sagte ja vorher, in Hollywood, als ich Drogen genommen hatte, da habe ich dann immer die Reißleine gezogen, wenn ich es doch im Spiegel sah. Aber da war, in Hawaii war das nicht so. Und ich muss sagen, ich habe diese furchtbaren Tabletten auch nicht täglich genommen. Also immer so portionsweise. Das war mir, das habe ich schon geschafft. Und da waren auch tatsächlich ganz klare Tage dazwischen, wo ich mich um alles andere kümmern musste. So, und auch als diese Party war, war ich total klar, als die Gäste ankamen. Ach, nee, siehst du, da ging sie mich. Wir haben in der Küche die ganzen Salate zubereitet, Indian und ich, und wir haben Tequila-Shots getrunken. Das ist nie gut. Tequila-Shots, besonders wenn man das nicht gewohnt war wie ich. Aber wir, we had a ball.
Ich glaube, es gibt einfach niemanden, der dieses Getränk verträgt. Aber ja.
Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Das ist auch tödlich. Jedenfalls hatten wir etwas Tequila getrunken in der Küche und die Gäste kamen. Und plötzlich in walks ein Mann, ganz in weiß gekleidet, eben wie ein Guru, mit einem hawaiianischen Lei um den Hals, ein Blumenkranz aus Orchideen und Plumerias, nicht Orchideen, aus Plumerias. Lange, dicke Haare, kraus, mit grauen Strähnen durchzogen, was ja obviously darauf hinwies, er war schon über 30 oder noch älter. Und ihm folgten drei wunderschöne Frauen. Die gingen einfach hinter ihm her, eine nach der anderen. Einer nach der anderen wunderschön auf ihre Art. Und ich sah den Typen und es war um mich geschehen. Der hatte eine Ausstrahlung, sowas habe ich noch nie erlebt. Jedenfalls, ich erinnere es nicht, aber es war ein riesengroßes Haus und ich bin ihm immer hinterhergelaufen. Egal, wo der hinging, ich lief mit einem gewissen Abstand natürlich in der Meer. Und irgendwann ging er raus in den Garten. Da war kein Mensch, die waren alle im Haus. Und er drehte sich um und sagt: Gibt es denn einen Grund, dass du mir immer folgst? Warum kommst du immer hinter mir her? Natürlich mit so einem verschmitzten Grinsen. Und ich sagte nur, ich kann gar nicht anders. Du ziehst mich gerade wie ein Magnet an. Ich komme gar nicht von dir weg. Ich weiß nicht, was los ist. Und der grinste, weil ihm das wohl häufig genug passiert ist. Und dann sagt er, komm, lass uns doch mal eine Weile die Party verlassen. Ich will dir mal was Schönes zeigen. Und dann hatte er so ein Austin Spider oder was, so ein Sportwagen, was ganz selten auf Hawaii war. Jedenfalls so einen ganz geilen grünen Sportwagen. Und mit dem sind wir dann hoch ins Gebirge gefahren, übers Meer und auf so einen hawaiianischen Friedhof, was ziemlich unheimlich war.
Wow.
Ja, ja. Und da stand mir, und dann erzählte er mir von den hawaiianischen Hexen und die haben auch einen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Und ich war aber verblendet. Ich habe sowas vorher und danach nie wieder erlebt. Ich klebte an ihm. Und da war Mondschein, wir saßen da, haben natürlich irgendwann geküsst und dann hat er aber sofort dann wieder abgebrochen, sagte so, jetzt fahren wir zur Party zurück, meine Mädels warten. Und dann, ich habe ihn nicht mal gefragt, was er macht und was los ist und wie er lebt. Dann waren wir wieder auf der Party und dann sagt er, und ich sage, ich habe ein Kind. Ja, die ist 2 Jahre alt, aber die ist jetzt bei der Baby. Sagt er, wie auch immer, morgen um 10 hole ich euch ab, ihr zieht bei uns ein.
Okay.
Ja, einfach so, ihr zieht bei uns ein. Dieses Haus ist ja, hat keine guten Vibrations. Wir haben ein schönes Haus direkt am Strand.
Natürlich.
Ja, ja, natürlich. Und das hat er dann auch gesagt. Ja, und diese drei Mädels, die arbeiten für mich. Und ich erzähle denen schöne Sachen. Und mehr nicht. Und ich war so bescheuert. Ich war so weg. Ich sag, na ja, ja gesagt. Unsere Sachen gepackt. Am nächsten Morgen um 10 stand er vor der Tür mit einem riesengroßen Auto. All unsere Sachen rein. Und wir zogen ins Baba-Haus. Und das heißt Baba-Haus, weil Meher Baba war mal ein indischer Guru. Und er hat 30 Jahre nicht gesprochen. Dafür war er berühmt. Aber er hat Wahnsinnssachen geschrieben. Und John Foster hieß dieser Mann, in dem ich sofort verfallen war. Der hat gesagt, er ist ein Abgesandter von Meher Baba.
Okay. Und sozusagen ein Guru-Franchise.
Ja, ja.
Eine Niederlassung von einer
ja, so in etwa.
Guru-Export.
Und die drei Mädels im Haus, die hingen nur an seinen Lippen. Der hatte auch tolle Sachen zu sagen. Und ich weiß, wir müssen gleich schon wieder zum Ende kommen. Und das erzähle ich aber wirklich in der nächsten Story. Seine Geschichte war, er war ein ganz berühmter Friseur in Boston. In Boston war verheiratet, hatte 4 Kinder und war so ein mega, wie da ist er, so ein Typ. Bis er irgendwann gab ihm jemand mehrere Trips LSD. Und auf diesem Trip, da kam Meher Baba zu ihm und hat gesagt, du wirst jetzt mein Abgesandter, in Anführungsstrichen. Du verkaufst alles, was du hast, gibst es alles deiner Frau und den Kindern, gehst nach Hawaii und lebst ein Jahr im Dschungel, ohne ein Wort zu reden, so wie ich. Und dann, was immer dann passiert, kommst du aus dem Dschungel und sprichst nur, verbreitest meine Lehre. Das hat er gemacht. Das hat er tatsächlich gemacht. Hat ein Jahr im Dschungel gelebt.
Okay, dann sag mal was zu seiner Lehre. Also der war im Dschungel, der war auf LSD-Trips und dann hat er was nochmal genau für eine Lehre verbreitet?
Von diesem Guru, Meher Baba.
Genau, was war denn der Inhalt dieser Lehre?
So ähnlich wie die von den ganzen indischen Gurus. Es ging...
Also Zen-Weisheiten in abgewandelter Form im Prinzip, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, so. Und eins seiner wichtigsten Lehren war, wenn du es schaffst, dein Ego zu töten, bis du 7 Jahre alt bist, dann wirst du gottgläubig. Und nur dann wird dein Leben toll und wunderbar. Und du bist, eigentlich darfst du nur über Gott reden, was immer dein Gott ist, in diesem Falle Meher Baba. Und da hatte er so seine Richtlinien. Aber ich habe zu ihm gesagt, als er mir das sagte, ich bin verliebt in dich, ich will von deinem scheiß Guru überhaupt nichts hören, sondern ich bin deinetwegen hier. Und dann, der war völlig cool und sagt, ja, okay, gut, dann erzähle ich eben nicht von dir. Und das war total witzig. Die schönste der drei Frauen teilte sein Schlafzimmer. Und als ich einzog, flog sie raus in ein anderes Zimmer und ich in sein Schlafzimmer. Und in 0, nichts hatte der ein Kinderbett gebaut. Davon träumst du nur für Veruschka, die mit in unserem Zimmer schlief. Und aber wenn die Mädels von der Arbeit kamen, sozusagen die anderen drei, dann ist er zu denen gegangen, egal was wir beide gemacht haben, und hat mit denen, die stellten, dann haben die Gebete rezitiert, da haben die nur, ich habe ja selten zugehört, weil mir das am Popo vorbeiging, was er da macht. Aber nach einer gewissen Zeit, wurde ich eifersüchtig auf das, was er mit den anderen Mädels hatte. Ich hatte mit ihm nur Sex und eine wahnsinnig schöne Zeit. Und ich sag dir eins, ich habe mich in meinem ganzen Leben, auch danach, nie wieder so geborgen gefühlt wie in den Armen dieses Mannes. Frag mich nicht, warum. Da konnte das Gefühl vermitteln, dass es das Ultimative war, in seinen Armen beschützt zu sein. Das war unglaublich. Der hatte auch eine Präsenz. Auch wenn wir zusammen einkaufen gingen, was ganz Banales oder so, die Leute liefen hinter ihm her. Und er hat auch so Sachen gemacht, im Dorf geholfen, den armen Hawaiianern. Der hat alles gemacht. Der hat wirklich alles gemacht. Aber nachher stellte sich heraus, und das kommt dann, dass er doch eher etwas in die Richtung, nur etwas in die Richtung von Charles Manson ging. So, das war er. Und den Titel hatte er auch in dem Dorf, was ich gar nicht wusste.
Charles Manson.
Ja, so ein bisschen in die Richtung. Und es wird
das ziemlich... Das ist ja sehr, sehr dunkel.
Ja, das wird ziemlich... Das ist das dunkelste Kapitel in Veruschkas und meinem Leben.
Das wir aber dann in die Episode 13 verlegen.
Passt genau. In 13, obwohl ich nicht abergläubisch bin.
Genau. In diesem Sinne, liebe Julia, das ist mal wieder spannend. Ich danke dir sehr für die Teilhabe an dieser Reise. Und für dich da draußen, das Thema Drogen, wenn das für dich eins ist, dann bitte lass dich professionell beraten. Das hier soll wirklich der Unterhaltung dienen und nicht eine Anleitung zum Drogennehmen sein. Und ich würde aber trotzdem sagen, ich danke dir fürs Zuhören und dein Interesse. Danke dir, Julia, für die Geschichte. Und ich freue mich auf euch alle hier das nächste Mal. Bis dahin.
Tschüss, und ihr da draußen bleibt clean und sauber und freut euch des Lebens. Bye, bye.
Tschüss.
Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.